Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den nischigsten Podcast der Welt. Ich habe vergessen, unser Moin zu sagen. Ist ja auch so nischig.
Ja, ist so nischig, dass selbst der Name wegfällt.
Ja. Ihr hört Insert Moin, der letzte Tag der Gamescom. Wir sind noch in Köln und der Micha kam gestern ja fast gar nicht zu Wort bei unserer Tageszusammenfassung. Deswegen haben wir gedacht, reichen wir heute mal ein paar japanische Titel nach und ein paar Funde, die Micha ausgegraben hat. Fast schon eine Hidden Gem-Folge der Gamescom. Hidden Gamescom-Folge.
Ja.
Ich werde, glaube ich, etwas weniger zu Wort kommen, aber ich werde versuchen, schlaue Fragen zu stellen. Und Micha, du hast ja ganz viele Sachen auch abseits des Mainstreams und abseits der AAA-Chefproduktionen angeschaut.
Genau.
Da waren ja der Sebo und ich eher unterwegs. Deswegen freue ich mich sehr, deine Perlen heute zu erfahren. Und es geht sogar mit einem Titel los, den kenne ich sogar. Das ist nämlich Indivisible und von dem habe ich tatsächlich schon gehört. Und der sieht wunderschön aus, wenn man den in Bewegung sieht. Und du hast dir den genauer angeschaut.
Genau, also Indivisible ist ein Titel, der erscheint bei 505 Games. Da habe ich mir insgesamt zwei Spiele angeguckt, über das zweite rede ich gleich. Aber ich fange gleich mal mit so einem richtig fetten Highlight an. Das ist ein Kickstarter-Projekt, was, glaube ich, 2015 erfolgreich gebackt worden ist.
Ich habe doch zu dir noch gesagt im Vorgespräch, wie? Ich dachte, das sei schon seit Jahren raus,
dieses Spiel. Und das ist tatsächlich so, dass man da schon vorher mal was von gehört hat. Denn das fällt so ähnlich wie Cuphead dadurch auf, dass die Charaktere alle handgezeichnet sind. Und da sitzen tatsächlich im Studio ein Haufen von Animateuren und Zeichner, die halt diese Figuren entwerfen. Und es dauert unheimlich lange, bis die Sachen komplett durchanimiert sind und so weiter. Da hat man mir erklärt, dass allein so, also ich hatte das gespielt und dann hat sich die Figur, da waren so ein paar Platzhalter-Animationen drin, da habe ich dann gefragt, wie lange dauert das? Ja, also bis diese eine Animation fertig drin ist und so, dauert es dann schon 3 Wochen, bis das so durchkoloriert und im Spiel drin ist. Also es ist ein langer, langer Prozess. Und wir kennen es ja von Cuphead, das hat ja auch sehr lange gedauert, weil das einfach es ist sehr schön, das Ergebnis, aber das ist halt auch einfach so, dieses Handgemachte kostet halt einfach auch sehr viel Zeit. Indivisible ist jetzt gerade auf einem guten Weg, da gab es nämlich dann zwei Prototypen, einer sogar im PSN-Store, den könnt ihr, glaube ich, jetzt auch immer noch runterladen. Und seit diesen Prototypen, den es jetzt, glaube ich, da immer noch gibt, hat sich unheimlich viel getan. Also das Spiel, um es mal so grob zu erklären, ist eine Mischung aus Platformer, Metroidvania und einem rundenbasierten RPG-Kampfsystem. Das muss man sich so vorstellen, also man spielt einen Hauptcharakter, die erinnert mich so ein bisschen an Prinzessin Mononoke von den Ghibli-Filmen. Und man steuert sie wie so einem klassischen Plattformer, also sie kann springen und Wände hochklettern und so weiter und so fort. Sie findet später so eine Axt, wo sie dann so, weiß ich, wie Enterhaken-mäßig so hochklettern kann und so. Also vom Movement ist das schon ziemlich cool. Kann auch sliden, so ein bisschen wie jetzt Dead Cells und so weiter. Also diese typischen Bewegungen, das haben sie schon super gut hingekriegt. Aber in dem Moment, und gerade kann man halt wie ein Metroidvania erforschen. Also es ist nicht streng linear, sondern du kannst halt irgendwie Nebengänge finden und Geheimnisse finden und so weiter und so fort. Die Besonderheit ist aber, dass du, sobald du in den Kampf gerätst, hast du jetzt nicht so dieses typische Brawler-System, sondern dann wandelt sich das Ganze in so eine Ansicht, die so dem typischen Final Fantasy so ähnelt.
Es zoomt dann ran quasi. Also.
Genau.
Ja.
Du siehst, also, ne?
Ja, du zoomst ran und dann hast du halt so links, rechts Feindaufteilung, rechts die deine Helden und links die Feinde. Fand ich völlig irritierend, als ich das jetzt in dem Trailer gesehen habe hier.
Ja, das ist, das kann man sich vorstellen wie so ein total entschlacktes, rundenbasiertes Kampfsystem, das sehr, sehr schnell ist, aber trotzdem sind die Züge untereinander unterteilt. Heißt also, wenn du jetzt nichts drücken würdest, würde auch niemand irgendwas machen. Das funktioniert so, dass jeder Charakter hat so eine bestimmte Palette an Angriffen, die natürlich draufgeschaltet werden können. Und du kannst die Charaktere alle parallel, je nachdem, wann ihr Timer aufgeladen ist, dann halt auch starten. So kannst du zum Beispiel Gruppenangriffe starten. Also du kannst es so timen, du hast immer vier, ich hatte in der Demo jedenfalls 4 Leute. Ich weiß nicht, ob sie das später nochmal erweitert, aber es macht Sinn, weil einfach jeder Charakter auf einen so einen Button gelegt ist, auf X.
Ah, okay.
Weißt du? Ja. Und wenn du dann zum Beispiel, wenn dann 3 Charaktere irgendwie entsprechend getimt sind, kannst du die
zack, zack, zack alle gleichzeitig
richtig
losfeuern.
Genau. Und wenn du richtig gut bist, kombinierst du damit halt Angriffe. Mhm. Also jeder Charakter hat so noch so ein paar Varianten, ne? Also zwar keine Kombos, aber die können auf unterschiedliche Art und Weise angreifen, auch Magie einsetzen und so weiter und so fort. Aber viel wichtiger ist, mit welchem Timing man die Charaktere auf den Gegner irgendwie drauf lässt. Also der eine schlägt den Gegner in die Luft, der andere kann Magie dann nochmal drüber brezen und so.
Und dadurch bleibt es wahrscheinlich auch sehr actionlastig dann im Endeffekt, oder? Genau. Weil als ich erst gehört habe, okay, Plattformer und dann Rundenstrategie, Taktikkämpfe,
genau,
dachte ich, das nimmt ja voll den Flow und den Schwung raus.
Überhaupt nicht. Das ist fantastisch. Das haben sie so gut gebalanced. Also es war auch ganz anders als zum Beispiel in den Prototypen. In den Prototypen war das so, dass es wirklich sehr, sehr, so wie du das beschrieben hast, ne, sehr gestoppt war. Dann hält das Spiel erstmal an, dann kommt man da rein. Und da haben sie jetzt richtig alle Bremsen rausgenommen, sodass es trotz dieser unterschiedlichen Spielweisen sehr, sehr schnell wirkt. So. Du hast aber trotzdem, wenn du sagst, okay, stopp, Moment, ich muss mal ganz kurz nachdenken, kannst es aber trotzdem machen. Dann bleibt das Spiel halt so lange stehen und du kannst es aber sehr, sehr schnell dann weiterfeichen. Also soweit ich war, wie ich das so gespürt habe, greifen, brauchen die Gegner halt auch eine gewisse Zeit, bis sie halt angreifen können und so. Und darauf kommt es an. Gutes Ding.
Noch kurz zur Ergänzung, das war nicht auf Kickstarter, sondern auf Indiegogo.
Ja, ach, stimmt, genau.
Und ging 2015 schon los im Dezember. Mhm. Und da hatte ich das damals auch mitbekommen, den Trailer gesehen und dachte, oh, das sieht hübsch aus, das merke ich mir mal. Aber dass jetzt das bis 2018 braucht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und hat damals tatsächlich 2 Millionen Dollar eingenommen und wurde mit 120% überfundet.
Stimmt. Und was auch ein ganz nettes Detail hat, ist halt, dass es von den Leuten, die Skullgirls gemacht haben, kommt. Weil Skullgirls war so ein BlazBlue-artiges Prügelspiel, 2D-Prügelspiel, was auch handgezeichnete Figuren hatte. Mhm. Das hatten wir im Cast nie besprochen, ist aber tatsächlich für Prügelspielfans so ein kleiner Geheimtipp. Und die haben sich gedacht, wir weiten das aus. Was ich noch sagen kann, also alles super, Movement und so, also es hat mega Bock gemacht, habe es eine halbe Stunde gespielt, es hat mega Spaß gemacht. Ich liebe dieses Kreaturendesign total. Also es gibt zum Beispiel eine Kreatur, das ist einfach, die sieht aus wie eine schwebende riesige Perücke. Und sobald du aber drauf haust, siehst du darunter einfach so ein Geflecht aus Organen. So. Also es hat keinen Körper, sondern da hängen dann irgendwie so Organe drin rum, das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges Wesen. So ein bisschen skurril, eklig, so waren alle Figuren. Das fand ich extrem geil. Und ich fand die Charaktere total gut. Also es waren so, klar, so verschiedene Stereotypen irgendwie so, die man so aus Trickfilmen so kennt. Die Prinzessin und dann halt die lustige Forscherin und so. Alles so auf sehr niedlich halt auch getrimmt, aber halt eben mit viel Charakter durch diese Zeichnung. Und das hat mir extrem gut gefallen.
Also, ja. Also spricht mich auch an. Ich stehe ja gar nicht so arg auf diesen Anime-Stil, aber dieses Spiel, da habe ich auch mega Bock drauf, gerade weil es halt so eine interessante Mischung auch hat. Also nicht nur, weil es wunderschön aussieht, sondern weil auch diese Gameplay-Idee tatsächlich auch zu funktionieren scheint, so wie du das jetzt gesehen hast.
Also die halbe Stunde, die ich gespielt habe, das war natürlich dann halt die Gamescom-Demo, die hat echt gut funktioniert. Und wenn sie jetzt bei Metroidvania natürlich auch alles richtig machen, das kann man natürlich in einer halben Stunde nicht beurteilen, das wird man dann sehen. Aber ich hatte einen sehr, sehr positiven Eindruck von dem Spiel und ich habe richtig Bock drauf.
Und wann kommt es jetzt raus?
Ja, frühestens nächstes Jahr. Das wird wieder so ein Cuphead-Ding, dass man halt nicht so genau weiß, wie lange das Zeichnen und so dauert. Aber ich kann.
Aber die machen das doch jetzt schon seit über 3 Jahren.
Ne? Ja, aber guck, also das ist, war ja wie bei Cuphead auch. Ne? Also man, das, irgendwann ist der Aufwand nicht mehr so richtig einschätzbar und so. Die Umgebungen sind vielleicht nochmal kurz erwähnt, halt in 3D. Also die sind so gestaltet, dass es zwar gut zum Zeichenstil passt, so mit Beleuchtung und so, aber die sind halt wie bei Cuphead halt auch so eine Mischung irgendwie. Also ein gutes Ding, freue ich mich voll drauf.
Na gut, also 2019 wird ein vollgepacktes Jahr. Ich meine, die meisten coolen Sachen, die wir jetzt ja auf der Gamescom gesehen haben, sind fast alles 2019 Titel. Es scheint echt ein richtig gutes Spielejahr wieder zu werden.
Ja, also sie haben mir gesagt, so sie peilen das Jahr halt an, aber das ist eher so wirklich mein jetzt dann, weil sie selber halt nicht so genau wissen, wie weit sie mit den Zeichen kommen.
Ja. Kommt für PC, Switch, Konsolen.
Für alles. Für alles. Also es kommt für so ziemlich alles. Switch-Version, klar, haben sie jetzt auch geplant.
Ja, muss man ja manchmal dazu sagen. Manchmal sind so Japan-Sachen ja auch irgendwie PlayStation-exklusiv oder
ja,
so.
Ja, wird aber gar nicht auch von Japan entwickelt, glaube ich. Also es kommt, hat einen japanischen Stil, aber ich denke, das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, Kanadier. Das ist irgendwie, nee, stimmt gar nicht, Amerikaner, ja. In Los Angeles sitzen.
Also zumindest die Indie-Kampagne oder Indiegogo-Kampagne war aus den Staaten, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen.
Nee, aber das ist auf jeden Fall so ein internationales Projekt halt auch. Also die haben wohl viele Zeichner aus der ganzen Welt irgendwie und das so in diese Richtung geht. Gutes Ding, also Indivisible, merkt euch das. Wie gesagt, wenn ihr euch die wollte ich nur betonen, wenn ihr euch jetzt den Prototypen runterladet, das ist natürlich ein Prototyp, ne? Also, und da hat sich halt wirklich viel getan. Den Prototyp habe ich halt auch gespielt, da fand ich es zwar schon cool. Aber das ist jetzt wirklich ein ganzes Stück weiter. Also nur so als Info. Das ist jetzt nicht dasselbe Spiel. Man kriegt halt nur so einen Zwischenstand in der Entwicklung irgendwie.
Ja.
So, das nächste Spiel, was ich bei 505 gesehen habe, wollte ich noch mal sagen, ist Bloodstained gewesen, tatsächlich. auch ein Kickstarter-Projekt, und zwar von...
Auch wieder Metroidvania.
Auch wieder Metroidvania und auch von den Leuten, die halt früher auch tatsächlich Castlevania gemacht haben.
Ritual of the Night, ich meine, das klingt schon so richtig nach Metroidvania. Gell?
Ja, und es ist halt auch so, hat so einen Goth-Stil und man spielt eine super coole, ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob sie Vampirin ist oder sie auch Vampirin, ich kann es nicht genau sagen, aber so eine Frau, die ganz gut in dieses Setting reinpasst, hat auch so ein Goth-Kleid an. Mhm. Und die Musik ist sehr, sehr geil. Das ist dieselbe Komponistin, die hat auch bei Castlevania gespielt hat und so. Also in dieser Richtung ist das Spiel auf jeden Fall ziemlich cool und spricht halt auch genau diese Zielgruppe an, die halt Metroidvania, also früher Castlevania und so auch machen.
Also die 2D-Castlevania-Schiene.
Ja, genau, wo bemerkt. Ja. Ne? Also die später, die von Mercury Steam halt rauskam, damit hat das jetzt nichts zu tun, sondern das ist jetzt wirklich so ganz klassisch 2D.
Und sie nennen selber auch Spiritual Successor wahrscheinlich, gell? Also ein geistiger Nachfolger.
Richtig, also weil sie ja die Lizenz nicht haben, das ist jetzt schon sowas Eigenes. Aber halt mit den Original-Creatoren, die wollten mal wieder sowas machen. Ja, und das ist jetzt so das, was ich positiv darüber sagen kann. Also mir hat der ganze Stil schon echt gut gefallen. Farbgebung ist halt so mehr so violett, grau, so die Richtung irgendwie. Es ist halt schon ganz cool. Ich würde aber ehrlich gesagt die Erwartung bei dem Titel ein bisschen zurückschrauben. Ich fand, also als erstes fand ich, also ich habe auch da eine halbe Stunde gespielt, also ich konnte mich relativ lange mit dem Spiel auseinandersetzen. Im Verhältnis, für Messeverhältnis jetzt, ne? Eine halbe Stunde ja immer eine Menge. Und ich finde, dass sich die Bewegung, also das Movement, nicht ganz so gut angefühlt hat. Also es war, steif war es jetzt nicht, also die Figur hatte schon eine gute Reaktionszeit. Ich finde aber irgendwie, dass dem Ganzen total die Geschwindigkeit und das Momentum irgendwie fehlt. Also gerade wenn man so Spiele, so geschliffene Titel wie Dead Cells, also ich meine, der Titel fehlt jetzt öfter mal, vor allem bei so 2D-Sachen, weil das halt einfach eine gute Referenz ist. Oder halt auch zu Indivisible, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Physik und dieses Gewicht für diese Figur, wie die springt, wie die läuft und so, einfach noch nicht so gut hinbekommen haben. Und das geht auch fürs Kämpfen. Also das Kampfsystem war sehr statisch, wirkte halt so wirklich sehr, also wirklich zu oldschoolig. Also schlagen und hoffen, dass man dann irgendwie in Reichweite ist, das war irgendwie nicht ganz so toll. Also die Level sind halt auch so strukturiert, wie man es von Metroidvania kennt, also relativ weit geöffnet. Das war so ein Schiff irgendwie in einem Sturm, so vom Setting ganz cool. Es donnert halt irgendwie, regnet auf dem Deck und dann kann man runter und so durch diese Labyrinthe irgendwie durchgehen, also das unrealistische Schiff wahrscheinlich, das es gibt, aber für den Videospielkontext funktioniert es. Und am Ende kämpft man dann gegen so eine große, so eine total monstermäßige Meerjungfrau. Und auch da hatte ich dann das Problem, dass ich nie so genau wusste, wann trifft mich diese Frau, die Meerjungfrau, und wann nicht, weil auch die Kollisionsabfrage von ihren, die hat so Tintenfisch-Tentakeln und versucht mich damit zu schlagen. Und ich wusste nicht, was ist jetzt Vordergrund, was ist Hintergrund. Das ist einfach irgendwie so sehr random. Und
kurz als Info noch, weil man es, wenn man es jetzt nicht vorm Auge hat, es ist zwar klassisch 2D vom Gameplay, aber es ist eine 3D-Engine mit 3D-Figuren, mit Tiefe. Also es ist auch kein Pixel-Stil, sondern so ein gezeichneter Cell-Shading-artiger Look.
Genau.
Mit 3D, also so richtig mit Schatten, wenn die sich dann so bewegen, siehst du halt so diese schwarz-grauen Flächen auf diesen Texturen und so, genau. Und es sieht auf dem Gameplay, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber die Figur fühlt sich nicht schwer genug an,
finde ich sogar. Das ist das Ding, also wie gesagt, so rein von der Optik ist es echt nett, ne? Das ist gute Beleuchtung und so, also das ist alles schon cool gemacht. Aber das sieht man im Video, man spürt irgendwie, es fühlt sich nicht gut an. Und Kollisionsabfrage war auch nicht so genau. Die Laufgeschwindigkeit, also man hat das Gefühl, die müsste schneller laufen, als die animiert ist irgendwie. Also
Die tritt so auf der Stelle, oder?
Ja, also wie so ein Bugs Bunny, der dann irgendwie versucht wegzulaufen. So sieht das so ein bisschen aus.
Moonwalk.
Ja. Als hätte sie irgendwie Seife unter den Stiefeln. So sieht das so ein bisschen aus. Das würde immer wegrutschen. Was ich ganz interessant fand, ist, es gab halt irgendwie die Möglichkeit, relativ viele unterschiedliche Waffen zu benutzen. Also du bist jetzt nicht so wie der Belmont irgendwie nur an deine Peitsche gebunden, sondern kannst halt verschiedene Waffen einsammeln, die, glaube ich, auch zufallsbedingt dann vergeben werden oder die sich mit der Zeit auch freischalten, je nachdem, wie viele Seelen oder Orbs, also so Schüssel irgendwie einsammelst. Und dann du fängst halt einfach so mit Kung-Fu Stiefeln, so heißt es, an oder mit einem Messer. Und dann habe ich später dann Ende der Demo dann auch so größere Schwerter gehabt und sowas irgendwie. Und auch tatsächlich Schusswaffen. Also es gibt auch Pistolen und Magie. Also du kannst zum Beispiel so einen Feuerstrahl irgendwie bekommen. Mit dem kann man dann auch Kanonen anzünden, um durch Türen zu kommen. Da kommt dann so dieses Metroidvania-Element, dass man dann irgendwie so ein Stück weiterkommt. ich sage jetzt nicht, dass es scheiße ist. Und, um Gottes Willen. Also ich denke, wenn man Metroid Vader mag, kann man da mal einen Blick riskieren. Ich würde nur die Erwartungen zurückschrauben.
Ja, okay, aber es ist halt schwierig, die Erwartungen zurückzuschrauben, wenn es von den Original-Castlevania-Machern ist. Dann will man natürlich schon, dass es auch ein geiles Metroidvania ist.
Ja, da war ich, dementsprechend war ich halt auch ein bisschen enttäuscht von der Demo. Also ich war ein bisschen überrascht, dass die schon so Messe, dass die halt so messelt, oft so gezeigt wurde. Mhm. Das wirkte auf mich einfach sehr ungeschliffen. Also was ich am liebsten halt mag an dem Ding, ist halt so das Gothic-Setting. Mhm. Ich mochte halt so die Kostüme von allen Charakteren. Ich mochte die Monster, ich mochte das Schiff, ich mochte die Musik. Das ist alles, das wird alles cool. Mhm. Also da habe ich auch keine Zweifel dran, dass es gut wird. Das sah schon sowieso schon gut aus vorher. Und das wird jetzt hier auch der Fall sein. Nur so spielerisch, muss ich sagen. Also sind jetzt andere Spiele irgendwie, haben sich weiterentwickelt und da wirkte das einfach sehr, sehr, lahm.
Ja, also die Entwickler wissen auch davon. während der Gamescom wurde, oder ein paar Tage vorher, ich glaube hier mitten während der Gamescom wurde dann auch bekannt gegeben, dass das Spiel Bloodstained Ritual of the Night nochmal auf 2019 verschoben wird und die Vita-Version wird gecannt. Also die ist gecancelt worden, für die Vita kommt es nicht mehr raus. Das kann man ihnen jetzt echt nicht übel nehmen. Aber war halt auf der Kickstarter natürlich auch versprochen. Und der Koji Igarashi hat dann eben auch auf der Kickstarter-Seite jetzt bekannt gegeben, dass sie das Feedback aus der Demo und das Feedback von Presseterminen, so wie du es jetzt eben gerade auch geschildert hast, nutzen werden, um diese Backer-Demo nochmal, das Spiel nochmal zu überarbeiten. Ja. Also eben auch dadurch, durch die Kickstarter-Feedback-Geschichte, die haben wohl das Gleiche gesagt, dass die dann nicht so richtig happy mit waren. Aber das finde ich dann auch gut. Also lieber nochmal verschieben, als nochmal so ein, wie hieß dieses Mega Man-Ding, was auch nicht funktioniert
Mighty hat? Number 9.
Mighty Number 9 Flop.
War eine Vollkatastrophe.
Eben. Ja, und dann auch hier lieber nochmal mehr Zeit. Gab es nicht so ein Bloodstained 2D Pixel-Spiel zur Entschädigung?
Ja, gab es, habe ich aber leider nicht gespielt. Mhm. Das soll aber ziemlich gut sein, habe ich gehört. Ja. Aber da kann ich leider nichts zu sagen. Ja, das sind die beiden Sachen, die ich bei 5v5 gesehen habe. Ich hatte eigentlich noch ein Thema über Control, aber ich habe den ganz ehrlich verpasst, weil ich irgendwie die Eingangszeit bei den Hallen völlig verschätzt habe. Bin überhaupt nicht durch die Massen durchgekommen und dann bin ich irgendwie gute 20 Minuten zu spät gewesen. Es tut mir sehr leid. Hätte jetzt gerne gesagt, was die Eindrücke sind, weil ich mich mega auf Control freue.
Das Remedy-Spiel.
Richtig, richtig großer Remedy-Fan auch und ich stehe voll auf diesen Realen-Stil.
Das hätte vielleicht auch Raytracing gehabt, im Gegensatz zu den anderen
Titeln. Das stimmt allerdings. Und auch ein mega cooler Hauptcharakter irgendwie, hätte ich voll Bock drauf gehabt. Aber
ja, jetzt tease mich doch nicht.
Ja, doch.
Nein, ich hätte es auch. Ich hab extra gedacht, ach, der Micha geht ja, dann muss ich es nicht. Ja,
und ich, Idiot, verpasse diesen Termin, ne? Also kann ich alles gut laufen, also.
Ja, das gehört leider auch dazu. Ich habe auch Metro verpasst, weil ich in Cyberpunk saß und die auch wegen dem 9 Uhr Termin zu spät angefangen haben. Die haben gesagt, 9 Uhr fangen wir an und dann ging es immer 20 Minuten später los und dadurch waren alle Folgetermine irgendwie zerfetzt.
Ja,
also jeder hat seinen Anschlusstermin. Du gehst ja nicht aus Cyberpunk raus. Also das war dann auch so eine Situation, wo du in so einem kleinen Kinosessel saßt, Kinoraum saßt. Mhm. Da kannst du ja auch nicht so einfach aufstehen und rausgehen.
Eben, auch so einen Termin dann abzubrechen.
Ja, ist auch doof.
Das ist doof. Also Control, tut mir leid, aber das ist halt Remedy. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das gut wird.
Gut, aber bleiben wir bei Japan. The Caligula Effect Overdose.
Der Caligula Effect Overdose ist ein Rollenspiel.
Kein Metroidvania.
Also Rollenspiel, der Name klingt schon so ein bisschen so, deswegen sage ich so verheißungsvoll. Und das Besondere an diesem Titel ist, dass der von dem Autoren kommt, der auch Persona geschrieben hat. Mhm. Und deswegen sind die Komponenten erstmal ziemlich ähnlich. Also spielt auch an so einer Schule und da geht es halt auch um so Sachen über Identität und Parallelwelten, Hoshi-Gedöns, ne? Diesen ganzen Kram. Und die Sache ist, dass Caligula-Effekt, das kam schon vorher raus, nämlich ich glaube vor 2-3 Jahren oder so. 2016 wahrscheinlich, ne? Kam das schon in Japan für die Vita raus. Und jetzt wird es halt einen Port geben auf die PS4. Und der wird dann auch übersetzt ins Englische. Und dieser Port ist technisch überarbeitet natürlich. Also die Vita-Version hatte ziemlich krasse Performance-Probleme. Und jetzt wollen sie dann gerade bei der PS4-Version nochmal ordentlich nachlegen und natürlich neuer Content und bla bla bla, ne? Also sowas alles. Und das Coole ist, also es gibt dazu tatsächlich auch einen Anime, den könnt ihr euch auch jetzt angucken auf Crunchyroll und so weiter. Da gibt's den. Ich habe da auch nur mal so reingeschnuppert, aber es war so eine etwas leicht variierte Version von Persona im Prinzip. Die Komponenten waren schon ähnlich. Und ich finde bei Caligula Effect diese generell erstmal so, bevor wir zum Spiel kommen, so die Atmosphäre ganz cool. Also das hat halt irgendwie so diesen Mystery-Charakter Dann merkt halt so eine Schulklasse, so eine Gruppe von Schulfreunden so langsam, okay, irgendwas stimmt hier irgendwie nicht, irgendwie ist das, irgendwas stimmt mit unserer Realität nicht, Sachen sind irgendwie komisch, Menschen verhalten sich seltsam und so. Und man versucht dann so dieses Mysterium irgendwie aufzulösen, was hat es mit dieser Welt auf sich, in der sie sich befinden, warum sieht die aus wie die Realität und so. Mhm. Und dann taucht da auch noch so ein, auf dem Cover ist die zu sehen, so ein mysteriöses Pop-Idol auf, die nicht einfach nur singt, sondern anscheinend irgendwie mehr Einfluss in dieser Welt hat, also so Mystery-Kram, der so auch leicht, ich denke mal, Science-Fiction-Elemente irgendwie mischt und so, ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß wirklich nicht, worum es da geht. Ich habe nur die erste Folge halt gesehen, mit so leichten Psycho-Elementen. Und Caligula-Effekt hat auch so ein gruppenbasiertes Kampfsystem, was halt natürlich so auch so ein kleines bisschen an Persona erinnert. Also es geht schon echt in diese Richtung. Böse Zungen sagen, es ist zu nah an Persona. Dafür hat es nämlich dann im Original-Release ein bisschen Shade bekommen. Okay. Ich finde aber persönlich, naja, wenn es von selben Autoren kommt, was erwartet ihr denn? Es ist, ich finde, ich habe es jetzt beim ersten Eindruck, ich habe halt ein paar Szenen schon gesehen. Ich habe die japanische Version auch auf dem Vita tatsächlich dann auch mal selber angespielt, weil ich die, leider ist sie sehr textlastig, deswegen habe ich nicht sehr weit gespielt. Und so vom Flair vom Anime sind zwar die Grundkomponenten gleich, aber es fühlt sich schon von der Atmosphäre her komplett anders an. Deswegen, bin ich mal gespannt. Also das kommt so als Hinweis, kommt nächstes Jahr für Switch und für PS4 über NIS America. Und naja, da saß ich in der Präsentation und die rollen mal wieder alles aus.
Bei NIS America, ja, das ist der Running Gag, oder? Sind immer die Momente, wo der Daniel dann so sich noch in den Kneipen, in denen wir saßen, wo wir gepodcastet haben, letztes Jahr dann immer noch mal ein Bierchen geholt
hat. Ja, genau, weil es ist ein langer, ich kürze das bei NIS America ja auch diesmal ein bisschen ab, weil die wirklich auch wie immer sehr viel am Start haben. Mhm. Am wichtigsten ist sicherlich, also das Caligula-Effekt, das finde ich nämlich nennenswert, weil es halt einfach die Persona-Fans so anspricht.
Also es sieht auch sehr, also wir schauen ja gerade einen Trailer nebenher oder so Gameplay, das sieht schon sehr danach aus. Also,
ja, es ist sehr
nah. Wenn du keine Ahnung hast, würdest du es vielleicht verwechseln.
Total. So, ja, also Farbgebung, die da dominieren so
schwarz und auch,
genau, so schwarz und weiß dominiert von den Farben. Person ist ja doch eher sehr bunt.
Ja, die haben alle so schwarz-weiße Schuluniformen.
Genau, und auch die Farben sind sehr reduziert. Das ist so sicherlich die vom Artdesign so das, was das Spiel so abhebt. Mhm. Aber es sind schon sehr ähnliche Themen irgendwie. Aber ich glaube, wenn man Persona mag und jetzt weiß, okay, es ist jetzt nicht vielleicht nicht ganz dasselbe, kann man denen, glaube ich, eine Chance geben. Ich freue mich jedenfalls drauf, weil ich finde es vom Design spricht mich das schon sehr an. Und ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und NIS America hat dann, also ich sage mal zwei, drei Sachen, die man jetzt schnell erklären kann. Die bringen Disgaea 1 nochmal neu raus in der Neuauflage. Wer also Disgaea immer verpasst hat und viele Fans sagen, der erste Teil ist immer noch der beste, auch so von der Story. Die kommen jetzt halt bald in eine Neuauflage. Das ist vielleicht eins der wichtigsten Sachen. Und sie haben so einen Nachfolger zu Penny Punching Princess gezeigt. Ja. Der hatte einen ganz merkwürdigen Namen, den muss ich gleich nochmal nachreichen, da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Also da wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung von geben. Zwei, drei andere Sachen, die vielleicht jetzt nicht so wichtig sind, aber wichtig wäre hier an dieser Stelle noch zu nennen.
Punching Princess, oder wie heißt das?
Penny Punching Princess.
Ist also die zuhauende Prinzessin.
Genau, davon kommt ein Nachfolger. Penny Punching Princess war so ein ja, das ist hammer witzig, das Spiel. Das ist so, also wie der Name sagt, es ist halt von einer Prinzessin, die, es ist halt so ein Brawler wie Diablo, könnte man sich das vorstellen. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Monster verprügelt, kommt Geld. Und das macht sie aber passiv. Also sie hat immer so einen Taschenrechner mit dabei und rechnet, also kauft sozusagen die ganze Zeit Waffen und sowas irgendwie. Und es ist super witzig, das Spiel.
Kommt auch für die Switch,
sehr cool. Naja, das gibt's ja schon. Und davon kommt halt ein Nachfolger. Also von diesem, das ist jetzt schon raus. Das ist auch sehr witzig, wenn ihr so verrückte Spielideen mögt. Mhm. Und die dealt halt komplett, also die ist wie eine Börsenmaklerin, die Frau. Die ist super, also
es aber geht hat halt so eine Zelda-Grafik.
Es geht nur um Kohle. Also immer, wenn die halt irgendwie was einsammelt oder so, ist es super witzig gemacht. Und das kriegt halt der Nachfolger hat halt einfach auch so einen Koop-Modus und irgendwie Multiplayer mit drin und so. Und das ist eine super witzige Idee. Also es kam so gut an, so ein kleiner Überraschungshit, dass die davon jetzt eine Fortsetzung machen.
Cool. Sehr, sehr cool. Okay, das nur als kurzer Einschub, ja.
Doch ein kurzer Einschub, dass eins meiner Lieblingsspiele von NIST, nämlich Yomavari, der erste Teil und der zweite Teil, bekommen eine Switch-Umsetzung. Mhm. Da gehört es auch hin. Das war, falls ihr euch erinnert, haben wir eine Folge drüber gemacht, ist ein so ein Survival-Horror-Spiel, auch aus der Pogi-Perspektive, in so einem ganz niedlichen Grafikstil. Der völlig täuscht. Das ist eines der gruseligsten Spiele, die ich je gespielt habe. passt super auf die Switch, kommt da jetzt in so einem Doppelpack raus Ende des Jahres und das wäre dann also eine gute Gelegenheit, das auch nochmal nachzuholen, wer jetzt keinen Bock hat, irgendwie auf der Vita oder auf der PS4 zu spielen. Da gab es die Teile nämlich davor. Mhm. So, und dann noch ein Spiel sei erwähnt, was sehr ungewöhnlich ist von Miss America, nämlich Metal Max Zeno. Mhm. Das ist eine Reihe, die gibt es eigentlich schon relativ lange in Japan, also seit guten 25 Jahren.
Die haben Jubiläum gerade, gell?
Genau, die haben Jubiläum und dachten sich, ja, also wenn wir Jubiläum machen, darf der Rest der Welt auch mal wieder ein Teil spielen. Und dann haben sie jetzt also eine englische Version davon angekündigt. Die englische Version, die wird dann jetzt auch relativ zügig weiter, jetzt in diesem Herbst, ich glaube September erscheint die schon, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ein sehr typisch japanisches Rollenspiel, sehr, sehr budgetmäßig von der Aufmachung, was aber so ein Mac-Szenario hat. So. Und die Besonderheit ist, dass die
Charaktere... Nur mit so einem Anime-Style.
Genau. Und das Besondere ist, dass die Charaktere halt nicht nur so in Dungeons rumlatschen und so weiter und so fort, sondern dass sie in der Oberwelt halt einen eigenen Panzer haben, den du halt irgendwie voll fett pimpen kannst. Also du kannst den halt auch total bescheuert anmalen, wenn du Lust hast dazu hast. Also wirklich so Mad Max-Style. Ja, und das ist, also man weiß gar nicht so viel über diese Story. Ich weiß halt nur, dass es eine sehr langlebige Serie ist, die es halt schon zu 8-Bit, 16-Bit-Zeiten irgendwie gab und jetzt kommt zum ersten Mal wieder ein Teil nach Europa. Ja. Und das ist halt so richtig Nische und ich frage mich, wieso sie das rausbringen. Also ich finde ja cool, dass sie es rausbringen, aber ich frage mich, warum jetzt erst.
Ja. Also, und es sieht auch ziemlich altbacken aus.
Total. Ja. Es ist sehr, sehr super Nische und auch wahrscheinlich sehr günstig produziert. Ich wollte es mal erwähnen, weil es halt einfach irgendwie eine so ganz skurrile Art hat. Also wirklich so auch so mit Visual Novel-Sequenzen und super krass reduzierten Hintergründen. Das ist, glaube ich, auch ursprünglich ein Vita-Spiel gewesen und so. Mhm. Und die übersetzte Version kommt aber halt auch für die PS4.
Ja, aber man sieht, dass es halt ein Vita-Spiel war, weil so von der Textur ist schon ziemliche Armut. Das schreit so richtig nach, ich habe eh keinen Speicherplatz
mehr. Ja, genau. Also ich hoffe ja mal, das ist ein Titel der inneren Werte, weil skurril ist es. Ne? Also hier im Trailer läuft zum Beispiel gerade ein Kampf gegen ein mechanisches Nashorn. Mhm. Das ist übrigens rundenbasiert. Das hat man uns dann halt in der Vorführung auch so mal ganz kurz demonstriert. Und da stehen halt gerade in der Oberwelt stehen die Panzer halt statt den Charakteren da rum und dann schießt man sich so ein bisschen wie bei Front Mission irgendwie dann halt so um die Ohren. Also skurriles kleines Ding. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wird. Kann aber, ansonsten haben sie uns wirklich nur 5 Minuten gezeigt. Ne? Da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen.
Absolutes Liebhaberding. Ne?
Ja, glaube ich auch. Aber ich, natürlich gucke ich mir das an.
Gut.
So.
Das war Miss America?
Das war Miss America. Also die haben noch ein paar Sachen mehr gezeigt, aber ich glaube, dann hat es Manu weg. Jetzt ein Spiel, das jetzt mal, das solltet ihr euch merken, wenn ihr früher gerne Takeshi's Castle geguckt habt. Mhm. Und das zwar heißt das Nippon Marathon. Und das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, wie Micro Machines gemischt mit Micromaniacs, ne? Es gab ja so ein Spiel, das hieß so, plus Takeshi's Castle eigentlich.
Takeshi's Castle,
dieses
Ding, was nachts immer im TV lief.
Richtig, wo Takeshi Kitano, einer der coolsten Darsteller überhaupt, der immer so Dramarollen gespielt hat, aber eigentlich auch eine komische Seite hat. Takeshi's Castle war nämlich...
Ich kenne den nur daher.
Okay, also er hat ja sogar in Battle Royale zum Beispiel mitgespielt und da ist er nicht lustig, das ist ein echt guter Darsteller. Übrigens spielt er auch in Yakuza 6 eine Rolle.
Das weiß ich, genau. Okay. Das habe ich erfahren.
Ja. Und also gut, er hat jetzt mit diesem Spiel, mit diesem Nippon Marathon, hat er jetzt nichts zu tun. Das ist auch nicht mal eigentlich ein japanisches Spiel. Das kann
das ist nur wegen Takeshi's Castle.
Genau, wegen Takeshi's Castle erklärt das, damit die Leute das wissen. Mhm. Das ist tatsächlich ein britisches Spiel, das man aber dann halt Nintendo gezeigt hat. Und die fanden das alles sehr lustig. Mhm. Weil es die totale Persiflage auf so japanische Popkultur. Und das muss man sich so vorstellen, da laufen halt 4 Personen um die Wette und die müssen über so einen Parcours laufen, und dabei hat das Ding total die wonky Physics, so ein bisschen wie bei Goat Simulator oder ich weiß nicht, so ähnlich gelagerte Spiele, Surgeon Simulator und so. Okay. Das heißt also, wenn der Boden bebt, wenn es Erdbeben kommt oder die Straße aufbricht, dann fallen sie halt auch irgendwie runter. Oder wenn Passanten im Weg stehen, dann werden die so umgenockt und sowas. Also so richtig, richtig wonky. Mhm. Und das ist ein 4-Spieler-Spiel. Also man spielt es am besten.
Also Local Co-op, genau.
Genau, spielt es am besten in Local Co-op. Und ich habe zuerst gedacht, mein Gott, was ein Mist eigentlich. Ne? Habe mich aber dabei erwischt, wie ich mich unglaublich gut amüsiert habe. weil dieses Spiel halt so unberechenbar ist und weil das so bekloppte Sachen hat. Also
man läuft wirklich immer nur durch irgendwelche Hindernisse durch.
Ja, und man kann so wie bei Mario Kart Gegenstände einsammeln. Ah, okay. Also das ist dann halt so dieses kompetitive Element irgendwie. Also du sammelst dann zum Beispiel irgendwie so Geschosse ein und kannst die nach deinen Gegnern schmeißen. Und wenn die getroffen werden, dann haben sie natürlich auch entsprechende wonky Physics irgendwie so. Und das ist sehr viel lustiger, als man glaubt. Also man denkt zuerst,
das sieht wirklich beschissen aus, das Gameplay.
Das sieht auch von der Grafik mega scheiße aus. Also es hat auch ganz bewusst so einen total bekloppten, reduzierten Stil.
Und aber Takeshis Castle-Charakter ist halt so, weil halt immer irgendwelche komischen Überraschungen auf der Strecke passieren, die man nicht erwartet, oder?
Richtig,
nicht?
Also so wie bei, kennst du diese American Gladiator, die über so ein Parcours laufen müssen und dann so, weiß nicht, dann kommt plötzlich irgendwie so eine Metall...
So eine Abrissbirne,
so eine aus Schaumstoff, genau, und haut die um. So muss man sich, ja, so muss man sich das vorstellen. Und es ist wirklich lustig, wenn man es mit mehreren Leuten spielt.
Das glaube ich.
Und da muss man so ein bisschen über diese, dann macht die Grafik dann plötzlich auch wieder Sinn, weil dieser Trash-Faktor dadurch halt nochmal so verstärkt wird. Und,
aber es sieht so mega lahm aus.
Ja, also das
die
ist.
Die rennen ja nicht so richtig.
Das ist, komischerweise stört das gar nicht, wenn man es dann selber spielt. Dann geht das echt ganz gut. Und witzig ist, geil ist dann, es sind ja so aufgelockerte Sachen noch zwischendurch. Dann gibt's dann nämlich irgendwie, wenn du so ein Level zu Ende gespielt hast, dann werden die ganzen Sportler, nenne ich sie mal, interviewt. Und dann kommt plötzlich eine Reporterin in den Jetpack angeflogen und fragt dich Sachen. Und dann musst du irgendwie aus den Antworten so einen Satz kombinieren. Und entweder, und der Satz ist meistens komplett Banane. Also dann heißt es irgendwie, es gab zum Frühstück lustige Ballons, die, und das ist unmenschlich, kam als Satz bei mir raus. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Ist ja auch.
Ja.
Kannst du nicht einfach Ballons frühstücken?
Du Ballons gefrühstückt. Und dann sagt sie, und dann entscheidet das Publikum, ob der Satz jetzt super war oder nicht super war. Und das ist richtig geil absurd. Also war dann, also ich bin über Stibua gelaufen, dann durch Einkaufszentren durch und so weiter. Also wir sehen hier gerade parallel auf dem Trailer, wie man so in so ein Firmengebäude reinspringt, durchs Fenster hindurch, das ganze Büro auseinander nimmt irgendwie so, nebenher die ganzen Mitarbeiter ausmacht, dann mit dem, aus dem Fenster herausspringt, unten ist die Straße. Also es ist komplett bescheuert. Und ein kleiner Tipp, also ich habe die Switch-Version gespielt, die hatte megamäßige Performance-Probleme. Ja, und das hat die Präsentation, hat die halt auch gesagt, ja, Switch-Version, dummerweise haben wir die mitgenommen. Wir haben es halt auch auf PS4 und auf PC kommt das auch, da läuft es natürlich total gut. Switch-Version, sagten sie, optimieren sie jetzt gerade wie bekloppt. Und es kann gut sein, also ich würde jetzt erstmal vorsichtig sein mit der Switch-Version.
Ja.
Das sei jetzt.
Also das Spielkonzept macht mich ja total an, aber ich finde die Grafik so dermaßen abstoßend. Die ist mir doch zu trashig, also selbst für dieses Spiel.
Naja. Ja, aber es ist.
Aber es sieht lustig aus,
Lustig vom
Gameplay.
Ist es. Ja. Also ich bin mal gespannt, für den richtigen Preis kann man sich das wahrscheinlich einfach mal so als Standardausrüstung immer wieder mal auf die Switch packen, weil die wonky Physics machen es halt auch, ne? Die sind richtig.
Ja, so ein bisschen wie bei diesem Drunken Brawler. Dieser,
wie heißt das? Beast, Gangbeast.
Gangbeast,
ja, genau.
Ja. So bewegen die sich ein bisschen.
Ja,
so
das stimmt.
Unkontrolliert.
Gangbeast, ein bisschen Gold Simulator halt auch mit drin, so in diese Richtung geht es. Ja. Und das funktioniert. Und also sie hatten halt ein bisschen Angst, dass es, dass Japaner das nicht so lustig finden, aber sie haben es halt Nintendo gezeigt, es kommt ja auf der Switch auch raus. Und sie fanden es halt einfach genauso witzig irgendwie.
Ja, es ist ja liebevoll.
Ja.
Und also überall stehen dann diese japanischen Maskottchen rum und so.
Ja, ja, ja. Oder man springt halt irgendwie eine Rutsche runter und sowas alles und man sammelt irgendwelche, also es ist komplett Banane.
Witzig.
Ganz witziges Ding.
Cool.
So, dann habe ich bei PB Cube mein zweites Highlight nach Indivisible gesehen. Und das heißt Songbird Symphony.
Ah, okay.
Und das ist schon wieder Metroidvania.
Nein, Micha, was
ist denn los? Doch. Also Metroidvania sind ja erstmal der heiße Scheiß. Waren sie ja schon immer der heiße Scheiß, aber Songbird Symphony ist ein zuckersüßes, absolut gewaltfreies, super cooles Metroidvania, wo es darum geht, dass du einen Vogel spielst, der nicht weiß, wer seine Eltern sind, der weiß nicht, was für eine Art von Vogel er ist.
Oh nein.
Ja. Ist schon traurig, ne? Und also, und es gibt einen Strauß, der liebt ihn, das ist dann auch sozusagen sein Elternersatz irgendwie, der akzeptiert ihn, wie er ist. Anke Piel heißt der.
Gott, sieht es süß aus.
Ja. Und aber er passt nirgendwo rein. Es gibt ganz viele Strauße, es gibt ganz viele Raben, es gibt ganz viele, ne, alle möglichen Arten von Vögeln. Nur er weiß halt nicht, wer er ist. Also zieht er los und sucht Tiere, die so seine Federn haben sozusagen und trifft auf dem Weg unterschiedliche Tiere, spricht mit denen und so weiter. Das ist so die Handlung Und das Coole ist, es ist so ein Metroidvania, man springt und hüpft durch die Gegend irgendwo.
Ich will das spielen. Es sieht ja unfassbar. Wir schauen uns gerade den Trailer nebenher an. Oh mein Gott, ich zerlaufe vor Zucker.
Süß, ne? Es ist zuckersüß animiert. Also es hat einen Pixel-Stil, aber der hat auch sehr, sehr liebevolle
Animation. Aber so ein ganz feiner Pixel-Stil. Also es hat nicht so diese grobe Auflösung, wie man es so aus diesen Retro-Pixel-Effekten kennt, sondern sehr, ja, oder? Also ein modernerer Pixel-Stil, finde ich.
Total, ja. Und das Geile ist, dass dieses Spiel dann halt Musikelemente damit verknüpft. Mhm. Also du kannst nicht sterben. Ich habe extra gefragt. Man kann rumspringen, man muss Hindernisse natürlich überwinden und so weiter und so fort. Man kann aber nicht sterben. Also wenn du irgendwo runterfällst, gibt es keinen Fallschaden, es gibt keinen Gegner.
Der auch keine Kämpfe.
So. Keine Kämpfe oder sowas. Aber die Geschicklichkeitseinlagen kommen natürlich durch das Hüpfen, ist klar, aber auch durch Musikanlagen. Und dann kann es sein, dass du dann, also ich hatte in der Demo dann irgendwie eine Situation, wo dann Anke P. zu mir kommt. Das war dann so das erste, ich sag mal, Musik-Bosskampf, Musik-Challenge. Mhm. Und dann musst du einfach wie in einem normalen Musikspiel ihn dann nachspielen. Also er macht dann wieder
also ein paar nachflöten, nachsingen, um zu testen, ob du zu dieser Rasse dazugehörst.
Genau, sozusagen. Oder so. Ja, also ich vermute mal, das kommt. Ich konnte nämlich nur das mit Onkel P spielen. Das Geile ist eben, dass die Musik im Hintergrund sich da auch dynamisch anpasst. Also du hast halt so Trommeln und irgendwie andere Instrumente und am Anfang ist das total basic von der Musik. Und je mehr du in diesen Level machst, desto voller wird die Musik. Dann kommen die Percussions dazu, dann kommen noch andere Instrumente dazu. Und so kriegt das Ganze total den Musikcharakter irgendwie. Also cool. Anke P. ist halt auch ordentlich am Abrocken immer. Also, und das Geile ist, dann habe ich irgendwie mal ganz kurz ein Glas Wasser getrunken irgendwo und habe ihn dann so stehen lassen und er fängt dann echt an zu jammen, so der Kleine. Also der Vogel, den du da spielst irgendwie. Also er nickt halt sowieso die ganze Zeit und so. Und manchmal macht er halt so richtig harte Kopfjammer und so oder so eine Luftgitarre und sowas. Das ist hammergeil. Also habe ich mich sofort drin verliebt in dieses Spiel. Das ist ein ganz harmloses, total kinderfreundliches, zuckersüßes Ding und hat mir persönlich super gut gefallen.
Cool.
Da kann ich sagen, das kommt, also ich habe es auf dem PC gespielt, die PC-Demo. Ich meine aber, das kommt auch für Switch. Das wird,
und das da passt da perfekt hin.
Ja. Genau. Übrigens heißt der Entwickler Joystick Studios und das Logo ist ein Joystick, Stick, denn ein Steak drin steckt.
So ein Competition Pro.
Sehr geil. Dieses Spiel hat auch sehr wenige Views auf, also es ist so ähnlich wie dieser, wie der Text
Orzis. 20 Leute haben die Joystick Studios auf YouTube abonniert.
Es ist unglaublich traurig.
Das ist aber, scheint wahrscheinlich ihr erstes Projekt zu sein, oder?
Ja. Also hier, ne, neben der Text Orzis, ich sage es extra nochmal so deutlich, damit sie dort auch finden. Das hatte nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir es nämlich verkastet haben, 38 Views auf Dingens, meine ich. Und da war, das kennt echt keiner. Also es hat, glaube ich, auch keine, kaum Leute auf der Messe gesehen. Deswegen kann ich nur sagen, das ist wirklich total süß und kann ich nur empfehlen. Also ich freue mich, komme auch dieses Jahr noch raus und wird halt auch für Switch erscheinen. Mhm. Schönes Ding. Ich will mir auch, du guckst gerade irgendwie parallel, ob es das
ist. Ne, ich wollte gerade ein bisschen den Entwickler nebenher gucken, was die so gemacht haben.
Der ist mir jetzt auch gar nicht so bekannt irgendwie.
Naja. Das scheint halt ihr erstes Projekt zu sein. Also auf Armored Games scheint man da auch schon eine erste Version von spielen zu können.
Eine Demo, genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie aktuell die ist, ne? Aber die haben wohl schon irgendwie gesagt, eine kleine Demo gibt es wohl irgendwie.
Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, auf Armored Games nach Songbird Symphony suchen. Da gibt es die Unity Engine im Browser und da kann man die Demo-Version schon spielen.
Weiß aber nicht genau, wie aktuell das zu meiner Version ist irgendwo. Klar. Da kann ich natürlich vielleicht nochmal nach Feedback-mäßig später nochmal gucken. Aber ein schönes Ding. Also das ist ein kleiner Tipp für Leute, die vielleicht keine Lust haben, in der Metroidvania auch immer alles erstechen zu müssen. Mhm. Das ist echt eine super schöne, witzige Version. Und echt die Animation, du hast es ja gerade gesehen, das ist so süß und so niedlich irgendwie. Deswegen,
ja. Und Joystick, also mit Steak geschrieben, .itch.io, da gibt es auch die Sache zum Runterladen, wenn man das nicht im Browser spielen
möchte. Die Demo, genau. Ja, genau. Ist auch winzig, ne? 30 Megabyte ist ja echt nicht viel.
Ja, cool.
Schönes Ding. So, dann abschließend war ich noch bei Shunsoft.
Mit C-H-U-N, die
meinst du? Genau. Okay. Die bringen, die haben drei Spiele vorgestellt. Eins jetzt nur mal ganz schnell erwähnt, nämlich das Steins Gate Elite. Mhm.
Das gibt es ja eigentlich schon, Steins Gate, oder?
Genau, also das Steins Gate, also ich verzichte jetzt mal auf dieses Wrestling-Spiel. Noch so ein Wrestling-Spiel, das ist
dieses Fire Wrestling
Pro. Fire Wrestling Pro. Gut, lass uns mal ganz kurz drüber reden. Fire Wrestling Pro, ich habe die PS2-Version, das ist eines der besten, lustigsten Wrestling-Spiele aller Zeiten, weil das halt so eine isometrische Perspektive hat und total auf diese realistischen 3D-Grafiken verzichtet. So, es hat so einen total Retro-Vibe, Davon kommt jetzt eine neue Version. Das hat auch eine ziemliche Retro-Vibe. Ich finde die Grafik aber dann nicht mehr so charmant, weil es nicht mehr Pixel sind, sondern so, ja, sieht so aus wie vorgerenderte 2D-Figuren. Fand ich jetzt nicht so cool. Wichtig ist aber, es kommt ein neuer Teil. Da gibt's auch wieder viel Customization, man kann also viel mit seinen Charakteren auch wieder machen und so weiter. Mhm. Und man hat zudem noch die offiziellen Lizenzen des japanischen Wrestlings irgendwie mit drin. Also dann haben sie irgendwie gezeigt, hier sind die japanischen Wrestler. Ich kenne mich da null mit aus, ich habe keine Ahnung. Aber das sind wohl irgendwie relativ bekannte Figuren. Also wir kennen ja The Rock und alles. Da gibt's wohl auch in der Szene japanische Wrestler, die relativ bekannt sind.
Ich habe ja zwei Wrestling-Experten, mit denen habe ich doch mal über Wrestling-Spiele gerestelt, wollte ich gerade sagen, gepodcastet. Und die haben, mit denen habe ich schon abgesprochen, dass die uns, wenn das Spiel rauskommt, eine Folge für die Urlaubsvertretung machen. Also mit denen habe ich das schon abgesprochen, die freuen sich schon tierisch drauf auf dieses Spiel. Mhm. Und wenn wir dann mal Urlaub machen, dann machen wir das ja öfter mal so, dass wir dann befreundete Podcaster die Woche übernehmen lassen und die haben einen Wrestling-Podcast und das heißt, die werden das Spiel dann für uns besprechen.
Das ist ja perfekt. Also auch wenn ich jetzt nur so zwei, drei Takte dazu verliere, weil ich habe nicht so eine Verbindung zu Wrestling, da freuen sich megamäßig viele Wrestling-Freunde drauf. Ja. Also das gilt unter so Wrestling-Spielern so eins als der größten Geheimtipps überhaupt. Also klar, man spielt gerne diese Mainstream-Dinger, die es halt immer wieder gibt, aber das ist wohl, dieses Fire-Wrestling ist halt total...
Ja, und Suda51 freut sich auch drauf. Der hat es neulich mal getwittert, dass er da irgendwie mitmacht bei diesem Spiel.
Ach, tatsächlich.
Das wusste ich. Und der produziert es oder irgendwie sowas?
Ja, der hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass es halt auch international vermarktet wird. Also zumindest ein Wörtchen mitgeredet, weil das ist schon ungewöhnlich. Aber es hat halt viele Fans, das muss man sagen. Also,
Also wie gesagt, werden wir eine eigene Folge zu haben. Nicht also ohne uns, aber wird es dann bei uns geben.
Geil. So, ganz kurz erwähnt, weil ich dazu jetzt auch nicht so viel verraten möchte, ist, dass es von Steins Gate eine Elite-Version gibt. Mhm. Das ist im Prinzip von eine Spielumsetzung des Animes.
Also Steins Gate ist ein bestehender Anime.
Okay. Genau, ist ein bestehender Anime, den könnt ihr euch auch jetzt...
Aber es gab doch auch schon ein Spiel dazu.
Richtig, die hängen ja, also die Spiele sind eigenständig, und dann gibt's aber dazu halt diesen Anime und dann haben sie sich gedacht, es gibt ja auch Leute, die spielen lieber, statt den Anime zu gucken. Also gibt es jetzt davon eine Adaptierung. Das benutzt auch die Originalanimation.
Ah, cool.
Okay. Ja, also so...
Also eine Versoftung sozusagen.
Also, ja, so kann man es sehen. Also wird halt einfach ein neues Korsett gepackt. Ist dann halt visual novelisiert. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht.
Nee, also, absolut.
So, etablieren wir jetzt.
So wie Kafka ist.
Kafka... Und
visuell novelisiert.
Genau. Und das ist ganz interessant für Leute, die vielleicht einfach im selben Medium bleiben wollen. Also vielleicht, also das erste Science Gate war echt gut. Und die anderen Teile habe ich nicht gespielt, aber wer jetzt sagt, okay, ich will jetzt bei diesem Visual Novel auf jeden Fall bleiben, das ist die Chance, diese Handlung halt nochmal in dieser Visual Novel nachzuspielen. Das ist das ganze Ding drin. Das Besondere ist aber weil man halt gesagt hat, na gut, Menschen, die jetzt schon diesen Anime gesehen haben, die sollen ja auch was Neues kriegen. Also gibt es da zusätzlich so Seitengeschichten, die dieselbe Story, aber aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Okay. Wenn man die alle zusammenzählt, dann sollen am Ende 25 Stunden mehr Content bei rauskommen. Wow. Was jetzt nicht wenig ist. Jetzt weiß ich nicht, auf welche Assets natürlich zurückgegriffen wird. Das ging jetzt natürlich wahnsinnig viel. Ich denke mir, das ist so eine Mischung aus alten und neuen Assets irgendwie so ein bisschen. Muss man mit solchen Extra-Content immer vorsichtig sein. Aber es gibt wenigstens viel Zeug. So, okay. Kommt für PS4, für Steam, für Switch. Eine Vita-Version wird es nicht mehr geben. Das ist natürlich ein bisschen schade für die Leute, die es früher auf der Vita gespielt haben. No. Aber so langsam ist da der Zug auch halt auch abgefahren. Mm. Aber für Switch ist das Ding ja wie gemacht. Vision Novel ist übrigens echt guter Vision Novel. Sehr, sehr, wollte ich nur sagen, für alle Leute geeignet, die so Mystery-Geschichten mögen.
Es geht halt um so, Zeitreise und so.
Genau, Paralleluniversen, Zeitreisen ist... auch komplett fanservice-frei, ist vielleicht auch mal erwähnenswert. Also es ist halt irgendwie, konzentriert sich voll auf Geschichte und Charaktere. Mhm. Sehr, sehr guter Krimi. Ist, glaube ich, auch in Deutschland
ab 12. Mit Fanservice meinst du jetzt also
Sexualisierung? Sexualisierung und so. Sehr, also sehr es gibt so Visual Novels, die ja sehr auf den Erotikfaktor oder auf Photome oder
so setzen. Gar nicht, oder?
Ist hier überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein Ding, ich glaube, das ist in Deutschland auch ab 12 oder so. Also es ist ein Mystery-Krimi einfach, ein sehr guter.
Gut. Wunderbar. 2009 kam das Steins Gate schon, sehe ich gerade. Ja. Echt schon einige Jahre auf dem Buckel.
Ja. Ja, ja. So, und dann haben wir noch abschließend etwas bei von Spike Sandschaft.
Von Spike Lee?
was ziemlich cool ist, nämlich 428 Shibuya Scramble oder 428 Shibuya Scramble, ich weiß gar nicht.
Jetzt auf Japanisch aussprechen, bitte?
Ja, das hättest du gerne. Und das ist nämlich ganz interessant, weil hat nämlich Spike Sandschaft so die Community gefragt, ja, was, wir haben Ressourcen. Was wollt ihr denn als nächstes übersetzt haben?
So. Ah, okay.
Ja, und dann hat die Community gesagt, wir wollen unbedingt, dass Shibuya Scramble übersetzt und in den Westen gebracht wird, weil das ist nämlich so ein Spiel, das kam schon zur ersten Wii raus. Und das ist auch eine Visual Novel, aber mit realen Schauspielern. Mhm. Und da geht es darum, dass mehrere Geschichten, das sind so Einzelgeschichten, die aber am Ende zu einem großen Fall sozusagen zusammengehören. Man verspielt verschiedene unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Und das hatte ein super interessantes.
Aber was meinen Sie mit echten Schauspielern? Ist das nicht gezeichnet?
Genau, das ist nicht gezeichnet. Das okay. ist kein Manga, kein Anime und so, sondern es sind tatsächlich echte Darsteller, echte Fotos, echte Filmsequenzen sind da drin. Das ist das Ganze dann auch visuell novelisiert.
Okay, also vom Gameplay Visual Novel, aber eben nicht mit gezeichneten Grafiken, sondern eher mit Fotos.
Genau, mit Fotos, mit Schauspielern, mit kleinen Filmsequenzen mit drin.
Und so. Mhm.
Genau, und das hat dadurch schon einen gewissen Reiz, weil diese Schauspieler ja schon so eine leichte Anlehnung an Anime-Figuren irgendwie haben, mhm. aber es hat dadurch irgendwie einen speziellen Flair und es hat so eine Krimi-Geschichte sozusagen, die aus ich glaube, es sind 8 verschiedene Perspektiven dann irgendwie erzählt wird. Und das ist ziemlich cool, ungewöhnlich und kriegt jetzt eine vollwertige englische Übersetzung, weil das insofern besonders ist, weil das Spiel hat nicht wenig Text. Es besteht eigentlich fast nur aus Text und Fotos. Ja,
ja. Aber hat es durch die echten Fotos und Schauspieler nicht so eine irgendwie was weiß ich, verbotene Liebe-Atmosphäre oder sowas.
Ja, das
gute Zeiten,
ich
schlechte
auch.
Zeiten.
Ja, das frage ich mich auch. Also ich bin super gespannt, das mal zu spielen, weil es hat sicherlich so einen leichten Flair, dieses soll es ja auch haben.
Das ja, oder so Telenovela oder sowas. Ja, sieht schon ziemlich cheesy aus, ehrlich gesagt. Aber wenn die Story gut ist.
Aber ich finde, das reizt mich irgendwie auch dran, weil sowas sieht man halt einfach nicht sehr oft, ne? Ja, ja, also die Darsteller sind halt auch, ich weiß nicht, ob das bekannte Darsteller sind, aber die overacten auch auf den Fotos.
Wie so Stock-Images so ein
bisschen. Ja, aber es ist irgendwie trotzdem ganz amüsant. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann auch wirkt.
Zumindest mal ein neuer Ansatz.
Voll. Also das, und das haben die Leute halt auch gesehen, trotz Kanji. Also sie haben sich halt irgendwie auch dann gefragt, okay, wir wollen das auch spielen. Sowas sieht man halt generell nicht sehr oft mit Realschauspielern. Gab es früher zu den Zeiten von Full-Motion-Video-Games, gab es so etwas natürlich öfter. Aber das ist jetzt sozusagen das Äquivalent. So viele Schauspiel-Realsequenzen gibt es jetzt tatsächlich nicht. Also man darf jetzt nicht sich vorstellen, das nur mal so als Einordnung, es ist kein interaktiver Film, wo es die ganze Zeit Bewegung drin ist. Es ist wirklich eher so, dass diese Vision Novel Bilder einfach Fotos sind. Und das sollte
aber
man
extra, so aber schon extra dafür gemacht. Also da steht dann so ein Typ mit einer Polizeiuniform und oder Leute flüchten und hüpfen aus der Straßenbahn und so. Also schon extra für diese Story gemacht.
Genau, und das hat ursprünglich, glaube ich, sogar Sega gemacht und die fanden halt einfach, dass es nichts für den Westen ist. Ne? Die haben sich dagegen entschieden, irgendwie sind die Lizenzen dann rumgegangen und das dann hat Sunshoff halt gesagt, na gut, dann werden wir den Fans jetzt mal diesen Wunsch erfüllen. Und das ist ja tatsächlich schon 2008 ist es rausgekommen. Und mein Gott, 2008, überleg mal.
10 Jahre.
Das ist ja 10 Jahre.
Zur ersten Gamescom.
Überleg mal. Und dann kommen die Fans und sagen, wir wollen dieses 10 Jahre alte Spiel übersetzen. Und die machen es. Das ist ja auch irgendwie geil, ne? Und mich wundert halt auch, dass sie die Assets noch so haben, dass sie daraus noch ein HD-Spiel machen können. Das wundert mich eigentlich was am meisten. Aber anscheinend gab es die Fotos
wohl. Ja, wenn die halt ordentliche Analogfotos damals gemacht haben.
War ja wahrscheinlich digital schon. Bin ich mir jetzt? Nee, doch, 2008.
Ja, klar gab es ja schon Digitalfotos, aber dann wäre die Auflösung echt mickrig gewesen. Also wenn sie eine gute Spiegelreflexkamera hatten.
Ja, das stimmt.
Dann ist das ja weniger das Problem.
Also super interessantes Ding, weil sehr, sehr ungewöhnlich. Finde ich eine interessante Idee, das halt dann noch umzusetzen. Und das soll auch dieses Jahr wohl noch kommen, glaube ich. Und kommt auch für PS4 und PC und ich glaube auch für Switch. Nagelt mich nicht drauf fest. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber es kommt auf jeden Fall für PS4. Also dafür sollte es ursprünglich dann erscheinen.
Sehr cool.
Jo, und das war mein langer, langer Japan-Monolog. Ich habe natürlich noch ein paar Sachen mehr gesehen, aber ich denke, das sind jetzt so die Highlights. Highlights, weil da haben wir schon ein bisschen gefiltert. Es gibt natürlich viele kleinere Sachen, auch in denen ich auch an den Hallen vorbeigelaufen bin. Da gab es halt auch viele an den Korea-Ständen, gab es wieder Spieler. Ein paar asiatische andere Sachen habe ich halt auch so noch gesehen. Aber ich denke, das sind so die, wo das meiste Interesse auf ist. Was ich jetzt übrigens nicht gesehen habe, ist SNK Heroines. Weil erstens kommt dieses Spiel bald raus. Das bespreche ich dann einfach, wenn es dann da ist. Ja, klar. Das gab es bei Nintendo zum Anspielen, witzigerweise. Die hatten es aber bei Miss America nicht da, weil deren Bild irgendwie, ich glaube, abgekackt ist und die konnten es dann nicht demonstrieren. Das ist halt dieses Prügelspiel mit den ganzen Mädels aus den SNK-Spielen. Ja. Und
ein paar schöne Termine sind auch einfach geplatzt, aus verschiedenen Gründen. Also Dead or Alive hat ja leider auch nicht geklappt.
Genau.
Und du hattest doch auch so einen Termin, wo nur 3 Leute sich irgendwie gemeldet
haben. Das hat mich geärgert. Ja, also manchmal klappt es halt nicht aus verschiedenen Gründen und eins davon war halt das Dead or Alive, das hätte ich mir gerne angesehen, weil ich sehr, also jetzt von anderen Leuten, die es gespielt haben, sehr viele positive Stimmen dazu gehört habe. Es soll also wie immer ein sehr gutes Spiel sein und das hat halt auch im Kampfsystem wohl ein paar ganz neue Sachen auf Lager. Und als kleiner Dead or Alive Fanboy will man natürlich auch den neuen Teil sehen, aber es hat leider nicht geklappt. Und dann gab es halt Little Dragons Café, theoretisch, und das ist leider auch geplatzt aus ärgerlichen Gründen. Das ist halt so ein Spin-off von Harvest Moon, wo man, wie der Name sagt, ein kleines Café führt und da kann man in so kleinen Eiern irgendwie Drachen züchten. Irgendwie sowas, ganz weird. Ja. Ist ein Verzeihung, ist ein sehr kinderfreundliches Spiel, so wie bei Harvest Moon. Ganz harmlos alles und da haben irgendwie etwas, wie ich gehört habe, sich gerade mal 3 Leute für angemeldet.
Aber ist das nicht schon raus? Das Little Dragons Café, das habe ich irgendwie auch neulich schon gelesen, dass das für die Switch schon da sei.
Ja, das soll ziemlich bald zuerst erscheinen. Ist, also die im Europa jedenfalls. Ne? Ich weiß nicht genau, wie es mit anderen Ländern aussieht, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass sie es hätten zeigen können. Warum das jetzt nicht kommt, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall schon. Also ich glaube, in Japan ist es auf jeden Fall schon raus. Mit der lokalisierten Fassung kommt jetzt wohl demnächst.
Alles klar.
Jo, das ist jetzt so mein dicker Japan-Block gewesen. Also, sehr verehrte Damen und Herren, sollten Sie Fragen haben, fragen Sie einfach im Chat. Vielleicht habe ich irgendwas undeutlich gesagt oder ich habe irgendwas vergessen. Dann bitte gerne darauf hinweisen. Ich freue mich sehr, Fragen zu beantworten. Mhm. Es ist wieder sehr viel und bei diesen Präsentationen sieht man ja auch nur immer so einen kleinen Teil und diese Spiele sind ja auch relativ kompliziert. Also Rollenspiele kann man ja auch nicht in so kurzer Zeit erklären. Deswegen sorry für die relativ kurzen Animationen, zum Beispiel dem Metal Max Zero. Aber das sah einfach kurios aus. Ich dachte, ich erwähne das mal, damit vielleicht Leute, die sich dafür interessieren, wissen, das kommt. Ja. Was ich nicht gesehen habe, bevor ihr fragt, ich habe Punchline nicht gesehen. Punchline ist eine Visual Novel über einen Jungen, der den Weltuntergang herbeiführt, sobald er Panties sieht. Und das Dumme ist, dass er in der WG lebt, wo nur Frauen drin sind. Okay. Ja. Das kommt auch. Aber das erscheint ziemlich bald, deswegen ist das nicht auf der Messe zu sehen.
Ich glaube, Little Dragons Café kommt in den USA genau heute raus, am Tag der Aufnahme.
Ja. Mhm. Das ist ja witzig.
Gerade mal geguckt.
Ja, vielleicht haben sie dann gesagt, scheißen wir doch drauf und.
Wahrscheinlich, ja.
Weiß ich nicht. Also, genau. Es war auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich, dass es nicht geklappt hat, aber was soll man machen.
Gut. Also gut.
Wir haben gerade gleichzeitig gut gesagt.
Ja, gut. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Morgen erstmal mit euch gemütlich frühstücken. Am Samstag, dem 25. August um 10 Uhr an der Kennedy-Brücke, zwischen den Brücken am Kennedy-Ufer am Rhein, da in der Nähe vom Köln-Messe-Deutz-Bahnhof. Falls ihr das jetzt noch rechtzeitig, nee Quatsch, der Podcast kommt ja. Doch, wer es heute Nacht um 0 Uhr noch hört, hat noch 9 Stunden Zeit nach Köln zu fahren. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ich hoffe, es regnet nicht, dass wir da gemütlich zusammen sitzen können. Dann fahren wir erstmal nach Hause. Am Sonntag gönnen wir uns einen Tag Ruhe. Mhm. Nachdem wir jetzt ja die ganze Woche auch öffentlich die Folgen reingestellt haben, gibt es natürlich auch keine Folge der Woche. Das wäre ja völlig Banane.
Ja.
Waren ja alles Folgen der Woche. Da werden wir jetzt nicht irgendwie nur eine rauspicken und nochmal senden. Ihr habt ja schon alle gehört. Genau, ab nächster Woche geht es regulär dann wieder weiter, ab Montag, da werden wir dann nochmal auch eine Folge zur Gamescom bringen, weil wir gesehen haben, wir haben jetzt natürlich auch aufgrund der Gäste, die letzten Tage hier bei uns waren, immer auch so ein bisschen geguckt, dass wir möglichst die Spiele besprechen, die wir mehrmals zu mehreren Leuten gesehen haben, aber Ich habe auch noch ein paar Sachen im Indie-Bereich, haben wir uns ganz viel angeschaut.
Ey, sollen wir mal richtig geil teasern?
Ja, Anno haben wir noch gesehen.
Ja, pass mal und so auf, weiter. Ey. Also wir werden auf jeden Fall noch über Tybrok,
dieses Stop-Motion-Spiel.
Genau, das habe ich nämlich ausführlich gesehen. Das Tybrok. Fantastisch. Ja. Also ich freue mich richtig drauf, darüber zu reden. Wir werden über Sinking City zum Beispiel sprechen. Mhm. Dann noch zwei, drei andere Indie-kleine Sachen, die wir gesehen haben. Du wirst über Transference reden.
Genau, die VR-Version von diesem Elijah Woods-Studio Anno 1800 habe ich gespielt. Da freue ich mich auch schon drauf. Windjammers 2 habe ich mir angeschaut. Dann noch so ein paar kleinere Sachen. Decay of Logos, so ein Name, wo ich da auch denke, was soll das denn sein? Und dann saß ich da drin, war echt cool.
Ich habe ein Spiel gesehen, das wird alle Freunde von dem Elektroplankton oder vom Flow ansprechen. Mhm. Das könnt ihr sehr gespannt drauf sein. Und dann haben wir noch einen richtig fetten Block an Interviews. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch zwei Folgen draus
machen. Ja, wir machen eine Folge noch mit Sachen, die wir noch gesehen haben.
Genau, ja.
Die wir noch nicht in der Woche jetzt untergebracht haben. Und dann werden wir eine Folge machen mit Interview-Highlights, so Zusammenschnitt der Interviews. Da brauchen wir jetzt natürlich auch ein bisschen die zu sondieren und noch zu zusammen zu cutten, ein bisschen zu kürzen und so. Genau. Wenn das euch interessiert, wenn ihr diese Woche uns begleitet habt und denkt, hey, das ist ja echt ein interessanter, spannender Podcast, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen könntet auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Da könnt ihr uns dann abonnieren und für $5 im Monat, nicht pro Woche, ich habe bei der letzten Folge gesagt $5 pro Woche, 5 Euro oder $5 im Monat könnt ihr uns unterstützen und dann bekommt ihr Zugriff auf alle Folgen. Also nicht nur die zukünftigen Folgen, sondern auch alle Folgen, die bis jetzt im Premium-Paket enthalten waren. Das sind 5 bis 6 Folgen die Woche gewesen in den letzten Jahren und Monaten. Da bekommt ihr dann Zugriff drauf und genau, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns dann ab nächster Woche wieder täglich begleiten würdet. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hier in Köln. Ich freue mich jetzt auch auf Croissants und Knuddelei morgen. Mhm. Und natürlich jetzt auch auf ein paar messefreie Tage wieder. Aber ich wette mit dir, nächste Woche habe ich schon wieder Bock auf die nächste Gamescom.
Ja.
Du nicht.
Ja. Also ich brauche erstmal eine Pause, das ist so viel besser.
Aber du weißt, wir sind nächsten Monat schon wieder auf der Messe.
Oh, das ist die EGX. Stimmt. Es hört einfach nicht auf mit diesem Messewahnsinn.
Gut, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Begleiten diese Woche. Und wir sehen uns hoffentlich morgen und ansonsten ab Montag hier wieder auf dieser Leitung, auf dieser Frequenz. Schönes Wochenende und bis morgen.
Tschüss. Morgen. Tschüss.